Wir reden über Steuern. Am 13. Februar stimmen wir über die Abschaffung der Stempelsteuer ab. Das ist immer der Anfang von einer ganzen Kaskade von Steuervorlagen, die alle nach einem ziemlich gleichen Muster begründet und bekämpft werden. Im Politbüro gehen wir heute diesem Muster auf den Grund und denken darüber nach, warum der Ueli Maurer so häufig an der Urne verliert. Und damit herzlich willkommen zum neuen Politbüro, meinem Politik-Podcast von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und wir zugeschaltet sind in Uhrzeigerreihenfolge, was das Fenster vom Browser angeht. Der Markus Häfiger in Bern, Raffaella Bier in Zürich und der Christoph Lenz in Bern. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo.
Hallo zusammen.
Wir reden über die Stempelsteuer, über die Abschaffung der Stempelsteuer. Wer kann mir eine kürzere Zusammenfassung geben, um was es geht?
Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, Philipp, eine kürzere Zusammenfassung. Ich probiere es trotzdem.
Go, go, go.
Es gibt ja in der Schweiz 3 Stempelabgaben und die Emissionsabgabe, über die wir jetzt abstimmen, die geht um die Ausgabe von Wertpapier. Und die Umsatzabgabe, die wird fällig beim Handel mit Wertpapier und der Versicherungsstempel, die geht es um die Versicherungsprämie. Und der Bund, dass man so eine Grössenordnung hat, um wie viel Geld das es da geht, der Bund nimmt bei diesen 3 Abgaben insgesamt etwa 2 Milliarden ein und das schwankt ja aber recht stark. Und jetzt soll die Abgabe, die dem Bund am wenigsten Geld bringt, nämlich die Emissionsabgabe, die soll gestrichen werden. Da geht es jährlich um etwa 250 Millionen Franken. Und vielleicht noch 2 Sätze, und dann bin ich gerade am Ende, wie die Emissionsabgabe überhaupt funktioniert. Also da geht es darum, wenn eine Firma Geld braucht, weil sie zum Beispiel investieren will, weil sie sich vergrössern will, dann kann sie zusätzliches Eigenkapital beschaffen, indem sie zum Beispiel Aktien ausgibt. Und auf das wird dann eine Steuer von 1% fällig. Und das gilt aber eine Freigrenze von 1 Million Franken. Und um diese Steuer geht es, die soll jetzt abgeschafft werden.
Ich würde sagen, kurz, ja. Kurz ist noch
ausbaufähig. Ist noch ausbaufähig.
250 Millionen hast du gesagt, um die geht es. Jetzt eben, wenn man sieht, was für Beträge wir sonst einmal reden, auch bei Abstimmungen, ist das ja nicht so viel. Warum denn die ganze Aufregung?
Der Grund, dass man da recht viel darüber diskutiert, ist jetzt ja, also, dass man überhaupt abstimmt, ist, dass die SP dagegen das Referendum erfolgreich ergriffen hat und sie macht aus dieser Stempelsteuerabstimmung jetzt wie so ein bisschen eine Grundsatzabstimmung. Sie versucht das oder sie macht das auch, das in eine grössere Erzählung einzubetten und zu sagen, der Bund, die Politik, die streicht immer mehr Steuern für Firmen, kürzt Steuern für Firmen und dafür müssen auf der anderen Seite die privaten Personen immer mehr Steuern zahlen und den Staat finanzieren und das sei nicht gerecht. Und so versucht sie anhand von dieser Stempelsteuerabstimmung wie ein Stoppsignal an den Bürgerlichen zu setzen, wo dann auch sie sollen bremsen bei anderen Projekten. Das ist so eine Art politisches Motiv, vor allem von der SP.
Interessant ist ja, dass nicht beide Seiten, weißt du, die sie abschaffen und die sie nicht abschaffen, vom gleichen reden. Für die einen ist so eine KMU-Steuer, für die anderen, eben wie du gesagt hast, Markus, für die SP geht es um die grosse Erzählung, was einfach darum geht, dass die Bürgerlichen den Unternehmen Steuern schenken. Kommen wir nehmen es ein bisschen auseinander. Wir reden zuerst über die Bürgerlichen und wir gehen der Frage nach, warum schwätzen die immer von KMU? Trifft es denn die KMUs wirklich? Ist es einfach Taktik oder was hat es mit diesen KMU auf sich?
Ja, da ist tatsächlich so ein bisschen der grosse Streit in der Debatte, wer profitiert letztlich von einer Abschaffung von dieser Stempelsteuer. Und das KMU-Argument, da kann man schon sagen, da ist so ein bisschen entkräftet worden über die letzten Wochen. Auch der Bundesrat selber hat noch 2020 in einem Bericht geschrieben, dass namentlich zuziehende Gesellschaften mit grossem Kapital und Konzernzentralen von einer Abschaffung würden profitieren. Also da reden wir von Gesellschaften, die viel Kapital haben und nicht so das klassische KMU, irgendwie der Schreiner oder der Maurer oder irgendein Kleinhändler oder so etwas. Und man hat auch so in den letzten Wochen gemerkt, dass bei den Befürwortern die Plakate sind zwar gedruckt und die hängen und dort geht es um KMU, aber Befürworter haben jetzt so ein bisschen reagiert und reden vor allem noch von den Start-ups, die profitieren würden. Und dort ist es tatsächlich so, dass für gewisse Start-ups ist das problematisch, wenn sie neues Geld brauchen, um ihre Ideen weiterzuverfolgen, dass sie dann beim Einholen von dem neuen Geld einen kleinen Teil, 1%, aber immerhin, gerade wieder müssen abgeben. Aber auch dort ist es so, der grösste Teil der Startups, der bleibt unter dieser Freigrenze von 1 Million Eigenkapital, wo man kann, einholen kann, ohne Stempelsteuern müssen abzugeben. Insofern ist das auch nur so ein halbes Argument.
Ich möchte dir in Teil widersprechen, Christoph. Oder,
wagst du es?
Genau, oder ein bisschen präzisieren. Deine Frage, Philipp, die hat wie zwei Komponenten. Einerseits eine inhaltliche, andererseits eine strategische. Zur strategischen möchte ich nachher noch kommen. Also es geht ja darum, warum geht es so fest um KMU? Ist das überhaupt realistisch? Jetzt noch inhaltlich. Es sind ja etwa 2300 Firmen betroffen von dieser Emissionsabgabe, die sie zahlen müssen. Und der allergrösste Teil davon sind KMU, also jetzt rein von der Zahl her. Wobei man da, das hat Christoph vorher angedeutet, man muss vor allem das M betonen im KMU, also es sind vor allem mittlere Unternehmen, die ganz kleinen.
Also das K ist ein Witz, ich sage es ein bisschen deutlicher, das K ist also wirklich ein Witz auf dieser Plattform. Ein kleines Unternehmen ist ein Witz.
Das K eher nicht wegen dieser Freigrenze, was der, Christoph vorher auch gesagt hat. Aber es ist schon noch wichtig zu wissen, von diesen 2300 Firmen, die ich jetzt gesagt habe, sind 50 Grossunternehmen. Und die zahlen die Hälfte von der Stempelsteuer. Also auf 50 Konzerne entfällt die Hälfte. Und die andere Hälfte die verteilt sich auf die 2250 rund andere Firmen. Und das zeigt, da komme ich eben ein bisschen zu einem anderen Schluss als der Christoph, für mich zeigt es, dass beide Seiten zumindest nicht ganz Unrecht haben. Weil einerseits zahlen einfach Grossunternehmen einen substanziellen Beitrag und andererseits sind aber rein von der Anzahl her zahlreiche KMU, also M, betroffen.
Mu, sozusagen.
Wo ich sehr schmal das Plakat gesehen habe, wo sie mit der KMU argumentieren, habe ich wirklich müssen lachen. Weil gefühlt habe ich das Gefühl, dass seit einige Jahre jede wirtschaftspolitische Abstimmung von den Bürgerlichen mit dem KMU-Argument Kampagne geführt wird. Und ich finde das recht interessant. Und zwar völlig losgelöst, ob es jetzt von der Frage, ob es jetzt wirklich um KMU oder um Grossunternehmen geht. Wie man vorher gehört, dann ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich finde es einfach rein so ein bisschen makropolitisch interessant. Für mich zeigt die Fokussierung auf KMU, dass die Bürgerlichen genau wissen, dass man mit Grossunternehmen politisch in der Schweiz keinen Blumentopf gewinnen bei den Stimmbürgern. Also das einzige Argument, das noch zählt, wo man vielleicht noch kann, in so Fragen die Stimmbürger überzeugen, sind KMUs, das sind die sympathischen, währenddem die grossen Unternehmen, die grossen Bankenversicherungen, auch die Pharmaunternehmen einfach irgendwo politisch nicht zählen. Und das finde ich schon eine recht interessante Entwicklung, auch nicht eine unproblematische Entwicklung, weil die Schweizer Wirtschaft doch auch sehr stark von diesen Grossunternehmen abhängt. Und das finde ich so, darum finde ich die Abstimmung recht spannend, obwohl es nur, ja, für ein Schlusszeichen, um 250 Millionen Franken geht.
Ich habe ja vorher eben noch einen strategischen Teil auf diese Frage als Antwort in Aussicht gestellt. Das wäre eigentlich genau das gewesen, was du jetzt gesagt hast, Markus. Nein, da sind wir uns sehr einig. Es ist aber aus so kampagnenstrategischer Sicht ist es ja sehr rational, dass die bürgerliche Seite sich auf KMU beruft und die in Fokus stellt, weil eben, wie du sehr richtig sagst, gerade so auch im Umfeld von der Abstimmung zu der Abzockerinitiative damals sind ja die Vertreter von der Grosskonzerne und eben auch Economy Suisse und so haben ja an gutem Ruf massiv eingebüßt und eignen sich einfach schlicht nicht mehr so gut dazu, um eine Abstimmung zu gewinnen.
Ich weiss nicht, ob man es rational nennen kann, wenn einfach das Argument nicht verhebt. So. Ich verstehe das Kalkül, dass man mit positiven Imageträgern die Kampagne bestreiten will, aber es muss dann wie auch noch irgendwie so stimmen. Und wir erinnern uns alle zum Beispiel an die USR-II-Abstimmung, so Dividendenteilbesteuerung, wo alle gesagt haben, das ist für die kleinen Familienunternehmen, die da grosse Anteile an ihrem Unternehmen selber besitzen. Und am Schluss hat man realisiert, dass es überhaupt nicht so ist, sondern dass ganz andere profitieren. Und man kann halt irgendwie so den gleichen Trick nicht unendlich mal wiederholen, ohne dass man irgendwann, oder dass Bürger irgendwann anfangen zu reagieren. Und was mich erstaunt, ist, dass man eigentlich bei der USR 3 auch auf den Arbeitsplätzen KMU-Argument gesetzt hat und dort damit auf die Nase gefallen ist und dass nicht ein Lernprozess in den bürgerlichen Kampagnen, Thinktanks stattfindet, dass man sich überlegt, wie können wir eigentlich unsere teilweise berechtigte Forderungen. Ich finde da, also es gibt gute Gründe für die Abschaffung von dieser Stempelsteuer zu sein. Aber wie können wir aufrichtiger den Stimmbürger verkaufen? Namentlich zum Beispiel könnte man sagen, hätte man auf das Argument von den gesunden Unternehmen können setzen. Sprich, das aktuelle Steuersystem setzt Fehlanreiz, dass sich Unternehmen mit Fremdkapital finanzieren. Und weil eben das Einholen von zusätzlichem Eigenkapital besteuert wird mit dieser Stempelsteuer. Und wenn man auf gesunde Unternehmen gesetzt hat, als Kernargument, hätte man die Waren nicht ganz so weit müssen biegen und man hätte möglicherweise ebenfalls positive Image-Träger oder zumindest eine positive Idee können in dieser Kampagne transportieren.
Und mit dieser kleinen Bewerbung für die nächste Kampagne bei Economy Suisse von Christoph... Mir ist immer noch nicht ganz klar, wer jetzt genau recht hat. Die eine Seite, die Bürgerlichen, die gehen voll auf das KMU-Argument. Was machen denn die Linken? Haben die auch so ein durchgehendes Narrativ?
Tatsächlich hat man eigentlich das Gefühl, man erlebt so ein bisschen ein Reenactment von der USR-3-Abstimmung oder so. Nämlich die Linke, die den grossen Beschiss sieht, wo behauptet irgendwie, es würde Grosskonzerne steuerlich befreit und das alles sei nachher von den natürlichen, von uns Steuerzahlern zu tragen, was da fehle. Und die Bürgerlichen, wo sagen, es profitiert irgendwie der Bäcker im Nachbarshaus, so. Und die Tatsache ist, wir befinden uns wirklich so in einem Geschäft, was ein bisschen in der Mitte ist, aber es zeigt sich bisher an der Umfrage, dass die Linke klar die Oberhand hat in dieser Diskussion und wie bei der USR 3 vor 5 Jahren, jetzt auch da deutet vieles darauf hin, dass die Linke einen symbolisch wichtigen Sieg einfährt am 13. Februar.
Also der Markus hat das ja am Anfang so ein bisschen angesprochen, wo er von dem Narrativ erzählt hat, von linker Seite. Es wird behauptet, es gäbe nicht weniger als einen Masterplan von bürgerlicher Seite, um insgesamt einfach Arbeit und Konsum immer stärker besteuern und das Kapital zu entlasten. Und ähnlich wie das KMU-Argument, das man so ein bisschen auseinandernehmen und auch Ungereimtheiten findet, ist es auf linker Seite eigentlich gleich, dass man auch das Argument mal, wenn man es genauer anschaut, merkt, dass das eben in einem Realitätscheck oder in einem Realitätscheck nicht so verhebt, dass das einfache Volk nicht so stark geknechtet wird im Vergleich zu den Grossinvestoren, wie es uns die Linke möchte glauben machen. Und zwar zeigt sich zum Beispiel, dass die Steuerbelastung für natürliche Personen in allen Kantonen, außer die 2, in den vergangenen 10 Jahren gesunken ist. Also das ist schon mal ein Fakt. Gleichzeitig zeigt sich auf Bundesebene, dass die Einnahmen aus der Einkommensteuer in den letzten 20 Jahren gestiegen sind, also dass die Steuerbelastung höher war, aber gleichzeitig eben auch die Einnahmen aus der Gewinnsteuer gestiegen sind. Und zwar noch stärker als die vom Einkommen. Und das sind so 2 relativ steile Kurven, die die Grafik zeigt. Und die Linke argumentiert jetzt da auch dagegen und findet, das zeige eben ganz deutlich, dass Produktivitätsgewinn nicht in höhere Löhne investiert worden sei, sondern direkt ins Kapital gegangen sei. Und da kann man vielleicht auch noch entgegenhalten, dass es da um eine Debatte zur Steuerpolitik geht und nicht um die Art und Weise, wie Gewinn verteilt werden. Und der Fakt ist eben, dass das zeigt sich in dieser starken Steigerung, dass die Einnahmen aus der Gewinnsteuer stark gestiegen sind. Und das kann man sagen, kann zum Beispiel auch eine Folge von der Steuerpolitik sein, wo es ja diverse Revisionen gegeben hat. Also, dass sich zum Beispiel auch einfach mehr Firmen in der Schweiz angesiedelt haben, weil gerade die steuerpolitischen Rahmenbedingungen attraktiv gewesen sind.
Was hältst du vom Narrativ der Linken, Markus? Du hast ja als erstes ausgesprochen.
Wie Raphael gerade gesagt hat, sind ja die Steuereinnahmen der Firmen beim Bund viel stärker gestiegen in den 20 Jahren als die Steuereinnahmen der privaten Steuerzahler. Also das untergräbt das Argument von links. Was aber richtig ist, ist natürlich, dass die Steuersätze von diesen Firmen tatsächlich gesunken sind und auch von den Aktionären, dass auch die zum Teil gesunken sind in den letzten Jahren. In dem Punkt hat die Linke recht. Und jetzt ist einfach dann der Streitpunkt, ja, warum steigen denn die Steuereinnahmen von den Firmen gleich? Oder die Bürgerlichen sagen, ja, seht ihr, das zeigt doch erst gerade, wenn man tiefe Steuersätze hat, dann kurbelt das die Wirtschaft an, die zahlen mehr Steuern, das lohnt sich für den Staat. Und die Linken sagen aber, ja, nein, das zeigt eben gerade, dass einfach die Firmen ihre Gewinn ungerecht verteilen, eben das, was Raffaella vorher gesagt hat. Und das ist am Schluss dann, es gibt keine absolute Wahrheit in diesem Punkt. Das ist eine politische Beurteilung, die man von diesen Faktoren muss vornehmen muss. Und auch ein Ökonom, egal, je nachdem, was er für eine Studie macht, wird er zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen in dem Punkt.
Am Schluss reden wir über Politik und jede Seite, die etwas erreichen will, versucht quasi ihr Argument so fest zu dehnen, dass man am Schluss gewinnt. Das ist wie ein bisschen nachvollziehbar. Interessant jetzt an dieser Abstimmung sind nicht nur die beiden Seiten, die wir jetzt ein bisschen behandeln, sondern auch die Person, die in der Mitte steht eigentlich, und zwar der Finanzminister Ueli Maurer. Was für eine Rolle spielt er jetzt in diesem Abstimmungskampf?
Ich finde, es ist eine interessante Rolle. Man kann ihm anders wie bei anderen Abstimmungskämpfen damals wirklich nicht vorwerfen, dass er sich zu wenig engagieren würde. Er hat selbst seinen Arena-Boykott aufgegeben und ist beim Brotz auf der Matte gestanden vorletztes Wochenende. Aber man sieht anhand von der Umfrage zumindest, dass der Maurer wenig bis keine Überzeugungskraft mehr hat. Selbst die SVP-Basis, in der SVP-Basis gibt es keine Mehrheit für die Abschaffung von dieser Stempelsteuer. Die SVP-Basis ist gemäss unserer Umfrage genau 50-50 gespalten und nur in der FDP gibt es eine leichte Tendenz zum Ja. Und ich finde es insofern interessant, als man der Ueli Maurer immer so ein bisschen überhöht, auch kürzlich wieder in der NZZ, wie er es versteht, mit den Medien zu spielen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, zu provozieren und so weiter. Und wenn man dann aber sieht, wie eigentlich er zu den erfolglosesten Bundesräten zählt, wenn es um Abstimmungsvorlagen vom Bundesrat geht. Also jetzt in letzter Zeit, er hat nicht nur die USR 3 und die Grippen verloren, sicher seine zwei grössten Niederlagen. Er hat auch die Kinderabzugsvorlage im letzten Jahr verloren. Und was er gewonnen hat als Finanzminister, ist irgendwie der Staffkompromiss gewesen, wo ihm aber irgendwie der Löwra eigentlich Kampagne gemacht hat. Und dann noch die neue Finanzordnung, also dass der Bund überhaupt darf Steuern einnehmen. Und ich habe schon das Gefühl, dass er so wenig Überzeugungskraft mitbringt, hängt vielleicht schon auch mit seinen gelegentlichen Sololäufen zusammen, wo er in breiten Kreisen, jetzt, man muss ja nicht alle wieder aufzählen, aber ich glaube, in gewissen Kreisen, vielleicht in der gesellschaftlichen Mitte, wo man eben für einen Sieg braucht an der Urne, so ein bisschen Glaubwürdigkeit verspielt hat.
Ich möchte teilweise widersprechen. Ich glaube zwar tatsächlich, dass der Ueli Maurer seine Glaubwürdigkeit selber zum Teil sabotiert hat, grundsätzlich, aber in dieser konkreten Vorlage muss man zwei Sachen erwidern. Erstens ist die Vorlage nicht von ihm gekommen, sondern der Anschluss ist aus dem Parlament gekommen. Das war ursprünglich ein FDP-Vorstoss gewesen, der irgendwie etwa 15 Jahre alt ist. Und Punkt 1 und Punkt 2 ist, ich glaube, die schlechten Umfragewerte für die Vorlage liegen nicht primär am Ueli Maurer, das ist jetzt ein Gefühl, das ich habe, sondern eben, was ich vorhin schon gesagt habe, primär am schlechten Image von den grossen Firmen. Ich glaube, das ist da wesentlicher. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das auch ein bisschen ein Problem ist für unser Land, wenn die Wirtschaft, sehr gross genannt, die Wirtschaft, die Wirtschaftsverbände, die Unternehmen, so wenig Überzeugungskraft mehr haben in der Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht nicht, auch wenn man da vielleicht mit guter Treue anderer Meinung ist als Wirtschaft, aber dass sie jetzt fast systematisch die Vorlagen verlieren in den letzten Jahren, finde ich, ist schon, muss der Wirtschaft und aber auch uns allen, die auch von dieser Wirtschaft leben, schon ein bisschen zu denken geben. Irgendetwas läuft da einfach kolossal schief aus meiner Sicht.
Das strukturelle Problem, das du jetzt ansprichst, Markus, das ist tatsächlich etwas, das immer grösser wird. Und zwar kann man sagen, jetzt unabhängig von der Person Ueli Maurer, ist das ja grundsätzlich Befürworter von Verbesserung von Standortbedingungen für Unternehmen, ist das ja ein Problem auch in der Argumentation, dass es nichts ist, was sich von heute auf morgen zeigt, also die schleichende Erosion von der Verschlechterung von der Wettbewerbsvorteil, sondern dass das so eben schleichend vonstatten geht und sich nicht irgendwie an einem Beispiel konkret aufzeigen lässt, sondern dass da ganz viele verschiedene und auch sehr internationale Prozesse reinspielen. Also ich denke zum Beispiel an die OECD-Mindeststeuer, wo jetzt soll kommen, also die internationale Steuerangleichung oder dann natürlich auch das gescheiterte Rahmenabkommen, das für die Schweiz auch noch sehr teilweise nicht genau ersichtliche Folgen wird haben, wo aber alles darauf hinzielt, dass es der Schweizer Wirtschaft, dass es schwieriger wird. Und dass, wenn es dann darum geht, in einem punktuellen Bereich, und das muss man ja da sagen, das ist ja punktuell, es geht um 250 Millionen pro Jahr, dort Verbesserungen zu schaffen, dass das dann wie nicht reicht, um einem grossen Teil vom Stimmvolk aufzuzeigen, dass die Lage genug dramatisch ist, dass es Entlastung auch wirklich braucht.
Hat eine Erklärung für das, was der Markus vorhin gesagt hat, dass die grosse Wirtschaft einfach bei der Bevölkerung nicht durchdringt?
Also, wenn ich darf vorausschicken, ich weiß gar nicht recht, ob ich Markus da nicht für einmal sogar muss widersprechen. Und zwar, da ist eine These, wo ja wo vor Markus auch schon von anderen Leuten gekommen ist. Und ich finde sie insofern ein bisschen unterkomplex, als man die grosse Wirtschaft als ein Akteur begreift und meint, die Wirtschaft, die hat ein Interesse. Und das Interesse, auf das lohnt sich alle Economy Suisse Partner, Mitgliederfirmen irgendwie verpflichten. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt über die grossen Dämpfer für die Wirtschaft in den letzten Jahren redet, über die USR3 oder über die Konzernverantwortungsinitiative oder so, dass man häufig auch Konzerne quasi im eigentlich wirtschaftsfindlichen Lager hat. Also zum Beispiel Nestlé ist relativ offen für die Konzernverantwortungsinitiative gewesen und ist jetzt nicht irgendwie der Sympathieträger von der Initianten. Und die Frage ist ja vielmehr, ist nicht Behauptung, es existiere eine Wirtschaft und die werde dort Economy Suisse und der Gewerbeverband repräsentiert. Und wer Economy Suisse und Gewerbeverband sagt, ist das Interesse der Wirtschaft, wir müssen uns nicht eigentlich mal darüber Gedanken machen, ob wir uns von diesem Bild verabschieden müssen. Und ich habe das Gefühl, der aktuelle Fall ist, also ich meine, ich verstehe es bis heute nicht, warum der Gewerbeverband die Kampagne für die Abschaffung der Stempelsteuer führt. Ich meine, wirklich, der Gewerbeverband ist wirklich so, das so KMU, oder? Also wirklich kleine Budeli so. Und die machen jetzt Kampagne für etwas, wo nachher vor allem gemäss Bundesrat diese kapitalintensiven Gesellschaften, die aus dem Ausland könnten, zuziehen und der Konzernzentrale würden helfen. Also, ja, ich habe das Gefühl, das hat wie, also, die sogenannte Wirtschaft auch so ein bisschen Hausaufgaben zu machen, wie sie ihre Interessen vertritt und wie sie gegen aussen auftritt. Wenn ich Markus recht gebe, ist, dass es in der Schweiz dass wir, so ein bisschen unsere Selbstlüge, dass wir da alle mehr oder weniger auf der Scholle aufwachsen und in einem Heidi-Land leben. Unsere Selbstlüge erstreckt sich auch auf die Wirtschaft und wir glauben alle, wir sagen, das grosse KMU-Land, wo hingegen ein Großteil von unseren Steuereinnahmen beispielsweise wirklich von internationalen Konzernen kommt und die Bedeutung von diesen Unternehmen und von den Interessen von diesen Konzernen wird in der politischen Debatte, glaube ich, häufig nicht richtig abgebildet oder unterschlagen, wie auch in diesem Fall da.
Ich finde das auch sehr interessant, oder? Das Image von diesen Grosskonzernen ist so schlecht mittlerweile, dass sie sich schon nicht einmal mehr getrauen, eigentlich in einen Abstimmungskampf einzugreifen. Und egal, manchmal haben sie natürlich wahrscheinlich nicht recht, aber manchmal halt auch vielleicht schon. Und dass sie sich das nicht einmal mehr getrauen, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem in einer direkten Demokratie. Und wir müssen uns schon bewusst sein, ich finde immer den Vergleich mit Österreich interessant zwischen der Schweiz. Österreich ist ein Land, wo es auch gut geht, aber die Schweiz ist wirtschaftlich immer klar vor Österreich seit Jahrzehnten eigentlich, obwohl wir sonst sehr vergleichbar sind in vielen Sachen. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied, warum das wirtschaftlich uns halt noch ein bisschen besser geht als der Österreicher ist, sind eben genau die Grosskonzerne. Die KMU-Welt ist wahrscheinlich vergleichbar in der Schweiz und in Österreich, aber was die Österreicher eben genau nicht haben, sind die Grosskonzerne von der Pharma, von der Finanzwirtschaft, Versicherungen und so weiter. Von denen haben sie ganz wenige und wir ganz viele. Nestle, Novartis, Roche, UBS, das gibt es alles nicht in Österreich. Und ich glaube, am Schluss sind es wirklich die Grosskonzerne, die den Unterschied machen, zum Beispiel zwischen dem Wohlstandsniveau von Österreich und dem von uns. Und das zeigt letztlich auch, wie wichtig die Grosskonzerne eben auch sind für die Wirtschaft, auch wenn die KMU-Wirtschaft natürlich auch wichtig ist.
Der Christoph hat vorhin ein gutes Stichwort gebracht. Er hat gesagt, unterkomplex von der Argumentation her. Vielleicht kann ich das in einem anderen Zusammenhang aufgreifen. Ich glaube grundsätzlich, dass das auch ein Problem ist, das dieser Debatte über Steuerpolitik in der Schweiz und über Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsgrund liegt. Und zwar so ein bisschen eben das Narrativ, das wir jetzt mehrfach erwähnt haben, uns geht es ja so gut, wir brauchen die Grossen gar nicht, die bösen grossen Konzerne. Und mit dem Argument verkennt man auch so ein bisschen, dass eben jetzt darum unterkomplex, dass die Wirtschaft sich halt auch recht gewandelt hat. Sie ist viel internationaler geworden, sie ist digitaler geworden, viel vernetzter. Und in der Schweiz sind auch die ganzen Kampagnenstrukturen immer noch, wie sie schon immer gewesen sind. Also eben Economy Suisse kämpft für die Anliegen, dann der Gewerbeverband. Und dass es aber da ganz viele neue Player gibt. Und eben, was du, Christoph, vorher gesagt hast, dass das überhaupt nicht ein homogenes Gebilde ist, sondern ganz viele unterschiedliche Interessen, das widerspiegelt sich einfach noch überhaupt nicht in dieser Kampagnenmaschinerie. Und dem steht so sehr eine starke linke Argumentation gegenüber, die sich natürlich über Jahrzehnte gefestigt hat und die verfangt bei einem gewissen Teil der Abstimmenden. Und da gibt es schon noch so eine Diskrepanz, wo sich die Wirtschaft, um es jetzt so unterkomplex zu sagen, wo sich die Wirtschaft muss fragen, wie sie das künftig machen will, dass sie besser durchdringt.
Und das Interessante ist ja wirklich, dass man irgendwie das nächste wirtschaftspolitische Referendum, wo man auch so wieder über Verteilung zwischen den Unternehmen und den natürlichen Steuerzahlern wird reden, das steht eigentlich schon vor der Tür. Und wenn die Linke am 13. Februar einen Sieg sollte erringen, ist es gut möglich, dass sie quasi das Momentum mitnimmt und auch zu den Verrechnungssteuern kommt und die Wirtschaft ihre Aufgabe einfach nicht gemacht hat.
Man muss natürlich sehen, bei der SP, es ist für sie eine Art Penalty, die sie jetzt bekommen hat durch diese Vorlage. Weil die SP hat ja ziemlich viele Probleme. Oder? Sie verlieren Wahlen, sie sind im Parlament, stehen sie häufig auf der Verliererseite. Die Bürgerlichen setzen sich trotz allem immer noch in den meisten Fragen oder in vielen Fragen durch. Und das, die ganze Steuerpolitik, das ist ihr Winner-Dossier, oder? So wie bei der SVP die Migrationsfrage das Winner-Dossier ist. Und darum spielt die SP das Dossier sehr geschickt, muss man sagen. Sie haben ja, also es geht nicht nur um Steuern, Firmensteuern, private Steuern, es geht ja dann auch noch so um Fragen wie Steuerabzüge, Familie, nicht Familie und so. Dort haben sie ja ihr letztes Referendum gewonnen. Sie werden vielleicht jetzt die Stempelsteuer gewinnen. Das nächste ist dann das Verrechnungssteuerreferendum, werden sie möglicherweise auch gewinnen. Und das ist für sie natürlich sehr attraktiv, da sich wieder einmal als Gewinnerin zu inszenieren. Das ist vielleicht noch das parteipolitische Momentum oder Motiv, das noch über das eigentlich, also ich nehme der SP das durchaus ab, dass das sachpolitisch von ihnen sehr ernst gemeint ist und alles. Also das ist sicher auch eine Überzeugung, die sie haben in diesem Abschnitt. Aber dazu ist es für sie auch parteipolitisch extrem interessant im Moment.
Das ein Grund, warum die SP das Dossier immer so gut spielen kann, hat ja schon damit zu tun, dass vor allem die Bürgerlichen schon auch recht viele Pläne haben, was Steuern angeht. Du hast diese Woche eine sehr interessante Geschichte geschrieben über die kommenden Steuerpläne von Ueli Maurer und Konsorten. Kannst du es in wirklich jetzt wieder kürzester Form sagen, was nach der Stempelsteuer auf uns zukommt?
Also da muss man schon mal einschränken, es ist nicht alles von Ueli Maurer, es kommt zum Teil auch aus dem Parlament. Es sind einfach im Moment, das hat mich selber wirklich, ich bin Bundeshausjournalist und wo ich das wirklich recherchiert habe, das hat mich fast erschlagen, wo ich sehe, dass im Moment 12 verschiedene Steuerreformen in der Pipeline sind. Da sind vielleicht etwa die Hälfte so ein bisschen kleinere Geschichten, etwa die Hälfte sind grössere. Und das ist noch recht schwierig, das auf einen Nenner zu bringen. Also zuerst kommen dort 3-4 Vorlagen, die eher die Wirtschaft entlastet. Aber dann kommen eben auch 2 riesige Vorlagen, die auch Privatpersonen zum Teil zumindest werden entlastet. Also eins ist die Abschaffung vom Eigenmietwert und das andere ist so der Plan, wo von einer Mitte-Links-Mehrheit primär kommt, von einer Links-FDP-Mehrheit kommt, nämlich der Wechsel zu der Individualbesteuerung. Und das kommt nicht von Ueli Maurer ursprünglich, der Bundesrat unterstützt sie jetzt aber, und das ist schon Das sind einfach, es ist ein fundamentaler Umbau vom Steuersystem, wo vor allem am Ende der Rechnung auch zu recht substanziellen Steuerausfällen beim Bund wird führen. Das ist so ein bisschen der Masterplan, der sich aber nicht auf eine grosse Erzählung lässt, reduzieren, also dass zum Beispiel nur die Firmen entlastet werden oder nur die Privaten mehr müssen zahlen. So einfach ist es nicht, wenn man die 12 Vorlagen genauer anschaut.
Also einen, was man glaube ich sagen kann, ist halt schon der, dass es am Schluss weniger Geld gibt für den Bund. Kann man denn sagen, wie viel weniger, Raffaella?
Nein, also das wäre jetzt total in der Glaskugel lesen, weil das sind so viele Effekte, die da reinspielen. Es ist die konkrete Ausgestaltung noch gar nicht klar von diesen Vorlagen. Und dann ist es ja doch auch so in der Steuerpolitik beispielsweise, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dass dann auch die Leute ihr Verhalten ändern oder die Firmen. Eben, das haben wir ja vorher sehr eingehend diskutiert. Also, dass gewisse attraktive Rahmenbedingungen auch mehr Firmen zum Beispiel anziehen oder eben nicht, sondern zum Wegzug führen. Also, es gibt extrem viele Komponenten, die hier reinspielen. Und das wäre sehr unseriös, wenn man da jetzt eine konkrete Prognose machen würde.
Es ist auch nicht klar bei diesen 12 Projekten, welche das denn tatsächlich durchkommen oder nicht. Also beispielsweise, eigentlich seit ich mich erinnere, hat immer irgendjemand in der Steuerverwaltung über die Abschaffung des Eigenmietwerts nachgedacht. Und man hat es gleich nie geschafft, den abzuschaffen. Und man denkt noch heute darüber nach und ich würde immer noch dagegen wetten, dass das mal abgeschafft wird. Aber tatsächlich, es gibt die Pläne und wenn sie sich alle materialisieren, dann ist es tatsächlich für den Finanzhaushalt vom Bund eine Herausforderung.
Eine kleine, recht grosse Frage zum Abschluss jetzt noch, was ich mir überlegt habe, wenn ich Markus seinen Text gelesen habe und all diese Projekte. Ist denn unser Schweizer Steuersystem so aus der Balance, dass man an allen Enden und Ecken etwas ganz Neues will machen oder muss machen? Oder woher kommt der Aktionismus?
Also zum Teil, in gewissen Bereichen würde ich sagen, hat es auch Elemente drin, wo es vielleicht tatsächlich einfach auch ein bisschen politischer Aktionismus ist. Aber es gibt schon, finde ich, zwei fundamentale Treiber. Das eine ist ein gesellschaftlicher, oder? Dass man zum Beispiel sagt, die Gesellschaft hat sich so verändert, die Familie ist nicht mehr einfach das Grund, immer der Kern von der Gesellschaft und darum muss man auch Steuersysteme anpassen. Also das ist ein Treiber. Und der zweite Treiber ist einfach der internationale Druck, oder? Wo wir jetzt gar nicht drüber geredet haben, ist die Mindeststeuer, wo G20 und die OECD verordnet, wo die Schweiz muss gegen eigentlich sehr, sehr widerwillig muss nachvollziehen. Das ist natürlich auch etwas, wo ein Druck von außen ist. Ich würde sagen, der Druck aus der Gesellschaft, aus der gesellschaftlichen Veränderung und der Druck von der Welt auf die erfolgreiche Schweiz sind zwei wichtige Treiber.
Ja, gerade so auf dieser internationalen Ebene, unseren dauerhaften Umbau von unserem Wirtschaftssteuersystem oder Unternehmenssteuersystem ist letztlich auch Ausdruck davon, dass die Schweiz immer bis in die letzte Minute versucht, irgendwelche Vorteile rauszuholen, Lücken im Steuersystem auszuspielen und erst dann, wenn es wirklich Materie am letzten ist, dann auch handelt. Und so ist es gewesen mit der USR 3 und dann der STAF. Und man hat dann gewusst, es kommt das Projekt von der OECD, aber wir machen jetzt mal etwas für die nächsten 5 Jahre und dann nach 5 Jahren kommt etwas Neues und dann machen wir es wieder neu und dann es wieder so unser Steuersystem wieder so zuschneiden, dass es wie der maximale Spielraum ausreizt. Und somit ist es einfach irgendwie ein Work in Progress, so ein dauerhafter.
So haben wir es uns erklärt, oder? Wir geben die Steuererklärung auch auf den letzten Drücker ab. Mit diesem sehr fundierten Schlusswort, würde ich sagen, beenden wir das Politbüro. Wir haben über Steuern geschwätzt und noch viel mehr. Danke fürs Zuhören. Das war das Politbüro mit mir, Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit dem Markus Häfliger, Raffaella Mirer und dem Christoph Lenz. Bei uns läuft immer noch die Umfrage. Macht doch mit bei der. Wir haben den Link in der Episodenbeschreibung und in den Artikel. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao.
Sollten wir recht noch die Mailadresse von Christoph Lenz angeben, dass die Economy Swiss ihn kontaktieren kann.